Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext wird euch hoffentlich bekannt vorkommen. Es ist nochmal ein Stück vom letzten Predigttext, nämlich Lukas 22, 14 bis 20. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Da nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dieser letzte Vers scheint nicht dazu zu gehören. Steht bei euch das auch?
Ja.
Gut. Also, kurz vor der 46 ist Schluss. Das Thema dieser Predigt lautet, nochmal aus der letzten herausgenommen, das letzte Passahmahl und das erste Abendmahl. Und der erste Punkt eben, das letzte Passahmahl, die Verheißung des alten Bundes. Und wir haben in der letzten Predigt schon gehört, wie sehr es Jesus danach verlangte oder warum es Jesus so sehr danach verlangte, mit seinen Jüngern dieses Passahmahl zu feiern. Die Antwort war, weil es das letzte derartige Mahl war. Und damit erinnerte Jesus noch einmal an all diese Verheißung, an diese ganze Heilsgeschichte, die er jetzt war, dran war, zu erfüllen. Er selber ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und all die anderen Lämmer, all die anderen Opfer konnten nicht wirklich die Sünde tragen, sondern sie haben hingewiesen auf den, der dieses Problem wirklich lösen konnte. Und damit würde Jesus, oder hat Jesus, ja, die zwei größten Probleme, die es überhaupt gibt, gelöst. Das größte Problem für uns, unsere Sünde, und das größte Problem für Gott, die Vergebung unserer Sünde. Das klingt ein bisschen gewagt. Das habe ich auf der letzten Gemeindebibelfreizeit gelernt und ich versuche jetzt zu erklären, was damit gemeint ist. Erstmal, unser größtes Problem, das ist unsere Sünde. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Propheten Jeremia. Wir hatten ja 3 Jahre lang dazu Bibelstunde, dann habe ich eine abschließende Predigt gehalten und er hat in seinem Buch eben deutlich gemacht, wie katastrophal Sünde ist, wie katastrophal die Folgen von Sünde sind. Sünde führt zu immer mehr Sünde. Bei Sünde ist es nicht so, dass man einen Fehler macht und lernt man daraus und dann macht man es besser, sondern Sünde führt uns in immer mehr Sünde. Und darum verhindert Sünde Umkehr zu Gott. Sünde verhindert, dass wir Gott erkennen können, an Gott glauben können und zu Gott treu sein können. Ja, im Gegenteil, Sünde bedeutet für uns, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen. Und Jesaja hat diesen Begriff, er schreibt davon, dass wir ein unheilbares Herz haben. Und er meint damit, dass unser Wesen durch die Sünde unheilbar krank ist. Wir können nicht Gott, der das Leben ist, erkennen. Wir sind in unserer Sünde gefangen. Und Gott kann nicht einfach über unsere Sünde drüber wegsehen. Er kann sie nicht einfach wegwischen. Er kann nicht einfach sagen, ich bin ja der große, gute, liebe Gott und Leute, das wird schon wieder, ich krieg das schon hin. Und das wird besonders deutlich schon ganz am Anfang, als er das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten führt. Das war ein Thema bei der Gemeinde Bibelfreizeit, wo ich euch auch empfehle, die Bibelarbeiten dazu zu hören. Es ging um den Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und was da deutlich wird, ist Folgendes. Das Volk Israel schließt mit Gott einen Bund. Und dann geht Mose, oder besser gesagt, Gott schließt mit dem Volk Israel einen Bund. Und dann geht Mose auf den Berg Und er bekommt dort von Gott das Gesetz. Er ist dann 40 Tage auf dem Berg. Und in diesen 40 Tagen, als sozusagen dieser Bundesschluss noch festgemacht wird, da bricht das Volk schon den Bund, in dem es sich das goldene Kalb bildet und es anbetet. Und Gott sagt dann zu Mose, ja, dein Volk, er distanziert sich von dem Volk. Sieh, da unten dein Volk, sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht, sie betreiben Götzendienst. Und er sagt dann, ich will dieses Volk vernichten und aus dir ein Volk machen. Und Mose tritt sofort für das Volk ein und er bittet Gott, Herr, vernichte es nicht, vergib ihnen ihre Schuld. Und Gott sagt, nein, ich kann deine Bitte nicht erhören. Gut, ich werde das Volk nicht vernichten, aber ich kann ihnen nicht die Schuld vergeben. Und dann wird Mose noch dreimal Fürbitte tun für das Volk. Noch dreimal wird er zu Gott gehen in diesen Kapiteln 32 bis 34 und Gott darum bitten, dass er die Schuld vergibt, dass er dieses Problem wieder löst. Dass diese Gemeinschaft zwischen Gott und dem Volk da sein kann. Und Gott wird dem Mose dreimal ein Stück weit nachgehen und sagen, ja gut, ich werde euch ins Land gehen lassen. Und ich schicke meinen Engel für euch her. Und Mose sagt, ja, du musst bei uns sein. Gut, ich werde bei euch sein. Aber er sagt immer wieder, aber ich kann eure Schuld nicht vergeben. Und somit wird deutlich, ja, es ist ein Problem für Gott, unsere Schuld zu vergeben. Er ist heilig und gerecht. Es wird dann dieser Stiftshüttendienst eingeführt. Diese Opfer, die immer wieder gebracht werden müssen, damit man überhaupt sich Gott nahen kann. Und es durfte eben auch nur dieser Priester tun. Und auch er durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Und all diese Vorkehrungen machen deutlich, wir können vor Gott nicht bestehen mit unserer Sünde. Ja, selbst Mose, der als ein Freund Gottes benannt wird, der von Gott, mit Gott sprach, von Angesicht zu Angesicht in der Stiftshütte. Selbst er konnte Gott nicht sehen. Gott sagt ihm, als Mose ihn sehen wollte, seine Herrlichkeit sehen wollte, du würdest vergehen. Das geht nicht. Du kannst von hinten mir nachschauen. Christus kam, um diese Probleme zu lösen. Das Problem unserer Sünde und das Problem der Sündenvergebung. Er wird dieses wirksame Opfer für Sünden sein, und zwar ein für alle Mal. Und darum ist dieses Passa das letzte Passa, was auf Christus hinweist. Und es wird ein solches Passa eben nicht mehr geben, und es hat es nicht mehr gegeben. Natürlich feierten die Juden weiter Passa, solange der Tempel da war. Aber Christus ist schon gekommen. Deshalb war das letzte eigentliche Passa, was auf ihn hinwies. Und doch, und das ist jetzt das Interessante, spricht Jesus davon, dass er dieses Fest wieder feiern wird. Ja, er sagt ja im Vers 16, ich werde davon nicht mehr essen, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Das bedeutet ja also, aha, er wird es dann doch nochmal essen. Und in Vers 18 sagt er, ich werde auch von dem Wein, der ja zu dem Passamahl dazugehörte, erst wieder trinken, bis das Reich Gottes kommt. Nun, was meint er jetzt damit? Manche haben gedacht, er meint ja das Abendmahl, das er jetzt sozusagen als nächstes einsetzt und was dann eben wieder, nachdem er sein Werk verbracht hat, gefeiert wird. Oder meint er hier irgendein Mahl, was er mit seinen Jüngern gehalten hat, als er auferstanden ist und dann 40 Tage bei ihnen war? Und beides stimmt nicht, sondern Jesus redet von dem Mahl, auf welches das Abendmahl und das Passamahl auch hinweisen. Abendmahl und Passamahl weisen beide auf Christus, weisen beide auf die Gemeinschaft mit Christus. Und diese Gemeinschaft wird vollkommen erfüllt sein, wenn wir in Gottes Herrlichkeit sind. Also Jesus spricht hier von dem Fest, welches wir in seiner Herrlichkeit mit ihm feiern werden, wo wir mit ihm wirklich wieder, ja, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Es wird ein Festmahl sein, wo wir eben nicht nur von einem Passalamm oder von einem Brot essen, sondern wo wir mit Jesus wirklich zusammen sind. Es wird ein Festmahl sein, wo wir den Heiligen Geist nicht nur als Unterpfand haben, und in unserem Leben noch diesen Kampf austragen zwischen dem Geist und dem Fleisch, sondern wo wir ohne jegliche Sünde, ohne Tod, ja aufs Tiefste und Innigste mit Gott verbunden sein werden. Jesus spricht hier vom himmlischen Hochzeitsmahl des Lammes. In Offenbarung 19, Vers 9 steht das so. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Jesus wird das alles am Kreuz erfüllen und ermöglichen. Und wir bekommen schon jetzt durch den Geist Anteil daran. Aber wir werden die vollendete Gemeinschaft erst erfahren, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Ein anderes Bild für diese Gemeinschaft, für diese vollendete Gemeinschaft, die wir mit Gott und miteinander haben werden, das ist das himmlische Jerusalem, von dem es auch in Offenbarung die Rede, in Offenbarung 21, könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen, das himmlische Jerusalem wird wirklich in prächtigen Farben geschildert. Und dann wird gesagt, ja, wer wird dort, dort wird es keinen Tempel geben, keine Sonne geben, kein Licht geben, Gott wird dort sein. Gott und das Lamm. Dreimal wird darauf hingewiesen, dass wir dort Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Lamm haben werden. Also wenn man so will, redet Jesus hier nicht davon, dass wir tatsächlich Brot und Wein mit Jesus im Himmel essen werden. Vielleicht werden wir das, ich weiß es nicht. Ich glaube, Jesus redet hier in erster Linie davon, dass wir das dann, was das Passamahl, was das Abendmahl ausdrückt, diese Gemeinschaft mit ihm, dass wir das dann wirklich in voller Fülle erleben werden. Wir werden dann wirklich mit dem Lamm zusammen sein. Das letzte Passamahl, das geht hier das erste Abendmahl über und ich habe das letzte Mal schon euch darauf hingewiesen. Lukas spricht die ganze Zeit von dem Fest der ungesäuerten Brote, von dem Passafest und dann berichtet er gar nichts darüber, sondern er berichtet uns von dem ersten Abendmahl. Das ist unser zweiter Punkt. Das erste Abendmahl, die Erfüllung des alten Bundes im neuen Bund. Nun, wir bezeichnen ja das Abendmahl und auch die Taufe als Sakramente. Und für einige von euch wird das Wort Sakrament, das klingt schon richtig nach katholischer Kirche, das klingt schon richtig nach Irrlehre. Ja, Sakramente, das bedeutet irgendwelche mystischen Rituale, die so die Bibel gar nicht vorschreibt. Und ich möchte jetzt ein bisschen Theorie oder ein bisschen theoretisch auf das Abendmahl, auf diese Sachen eingehen, ein paar Hintergründe erklären. Ich kann euch längst nicht alles dazu sagen, man könnte wirklich sehr viel dazu predigen. Ich bin froh, dass wir den Bekenntnisunterricht haben und wir werden dann Stück für Stück diese Punkte auch durchgehen. Aber wir wollen uns jetzt ein paar Sachen anschauen. Ich möchte mal zuerst auf das Wort Sakrament eingehen. Wo kommt das überhaupt her? Warum nennen wir dieses Abendmahl und die Taufe Sakramente? Das Wort ist ursprünglich ein Begriff aus einer Weihehandlung. Ja, es kommt tatsächlich aus einem heidnischen Hintergrund. Und mit Sakrament wurde ein Ort bezeichnet, wo jemand, der einen Gerichtsprozess führte, wo jemand Geld hinterlegt hat, und wenn er dann diesen Prozess verloren hat, ging das Geld an die Gottheit. Wenn er gewonnen hat, konnte er sich wiederholen. Also dieser Ort, dieser geweihte Ort, das war das Sakrament. Und später bekam es dann eine breitere Bedeutung. Es wurde auch verwendet für den Fahneneid, den Soldaten abgeleistet haben, wenn sie sich also auch einen Gott geweiht haben. Und Tertullian, das war einer der Kirchenväter, der hat dann das griechische Wort Mysterium mit Sacramentum übersetzt. Also Tertullian, das war einer der ersten, der hat in Latein geschrieben. Und er hat dann eben viele Wörter, die es bisher so in der theologischen Fachsprache nur im Griechischen gab, hat er dann ins Latein übersetzt und hat dann eben für das Wort Mysterium Sakrament verwendet. Und Mysterium heißt Geheimnis. Und das steckt also hinter unserem Begriff Sakrament. Das wurde dann natürlich ein Begriff in der Theologie, in der Kirchengeschichte, der sich einfach für diese sichtbaren Zeichen, die Jesus eingesetzt hat, etabliert hat. Und es wird damit ausgedrückt, dass es eben nur Zeichen sind, die in einer gewissen geheimnisvollen, verborgenen, bildhaften Weise geistliche Wahrheiten uns bezeugen und verdeutlichen. Ja, wir haben eben noch nicht diese vollendete Gemeinschaft mit Christus, wie wir sie im Himmel haben werden. Aber es wird uns in diesem Brot oder es wurde in diesem Passahlamm schon angedeutet. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl sehen, dann sehen wir es, hören wir es, schmecken wir es, ja. Wir sind alle Glieder dieses einen Leibes. Also das Wort Sakrament zu benutzen, ist jetzt, kann falsch verstanden werden, muss man aber nicht. Das ist einfach ein Begriff aus der Theologie, der eben die beiden Sakramente zusammenfasst. Aber es ist natürlich wichtig, wie deuten wir die Sakramente? Wie gehen wir damit um? Nun, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, diese Sakramente wirken nicht den Glauben. Was machen sie dann? Sie stärken den Glauben. Warum hat Jesus diese Dinge eingesetzt? Nun, er will uns das geben, oder hat uns das gegeben, um unseren Glauben zu stärken. Der Glauben wird gewirkt durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes. Und Gott stärkt und erhält unseren Glauben fortwährend auch durch seinen Geist und durch sein Wort. Aber auch durch die Sakramente. Also die Sakramente bestätigen das Wort Gottes, indem sie es auf ihre besondere Weise verkünden. Und das ist eben das, wir hören nicht nur das Wort, sondern wir sehen es, wir spüren es, wir schmecken es. Und deshalb haben die Kirchenväter die Sakramente auch das sichtbare Wort bezeichnet. Ja, das Wort, was wir gepredigt hören, das ist das unsichtbare Wort. Das Wort, was wir in den Sakramenten haben, das ist das sichtbare Wort. Wein und Brot sprechen zu uns. Und hier wird auch deutlich, dass das Sakrament ohne das Wort kein Sakrament ist. Ja, zur Handlung des Sakramentes gehört das verkündete Wort und gehört auch der Glaube an dieses Wort. Ja, das Abendmahl bestärkt das Wort vom stellvertretenden Opfertod Jesu Christi und es stärkt unseren Glauben an diesen stellvertretenden Opfertod. Das müsst ihr euch so ähnlich vorstellen, vielleicht wie die alten Propheten, die haben auch eine Gerichtsbotschaft gehabt und dann haben sie sich noch irgendeinen Gürtel genommen, der vergammelt war oder einen Korb von schlechten Feigen und haben deutlich gemacht, so seid ihr, total unbrauchbar, total verdorben. Und hätte er es nur so gesagt, hätten sie eben genicken, und so konnten sie es wirklich sehen, aha, das meint er damit, wirklich total verdorben, unbrauchbar. Und so ist es jetzt im Positiven, schaut so, wie das Brot gebrochen ist vor euren Augen, so ist wirklich Christus für euch gestorben. Und so wie ihr den Wein schmeckt, so ist wirklich das Blut Christi für euch geflossen. Es bestärkt unseren Glauben, es versichert ihn uns noch einmal. Nun, Sakramente sind deshalb nicht heilsnotwendig. Aber dennoch werden sie als Heilsmittel bezeichnet. Also wenn jemand mal sagt, ja, das Abendmahl ist ein Heilsmittel, dann braucht er nicht gleich sofort sagen, oh, das ist doch katholisch. Es ist schon so, dass sie eben nicht nur so eine symbolische Bedeutung haben, sondern sie sind Heilsmittel, denn sie bestärken uns das Heil. Ja, der rettende Glaube ist nicht von ihnen abhängig, er wird schon gar nicht durch sie gewirkt, aber er wird durch sie gestärkt. Und deshalb dürfen wir die Sakramente nicht gering schätzen, ja, nicht vernachlässigen. Ja, ob ich jetzt zum Abendmahl gehe oder nicht. Mal gehe ich nicht. Ach, ob ich mich jetzt taufen lasse oder irgendwann, wenn ich mich vielleicht besser danach fühle, mehr danach fühle. Nein. Jesus selbst hat sie angeordnet. Es ist sein Wille, dass wir sie gebrauchen. Genauso wie es sein Wille ist, dass wir im Glauben wachsen sollen. Dass wir immer wieder und immer tiefer sein Heilswerk erkennen. Dass wir uns daran erfreuen. Dass wir dadurch gestärkt werden. Dass wir erkennen, ja, und daran gedenken, das hat Christus für uns getan. Und deshalb gehören wir zu dieser Abendmahlsgemeinschaft. Deshalb gehören wir zu der Familie Gottes. Die wir hier stehen und Abendmahl haben, wir gehören zur Familie Gottes. Und die die nicht dazu gehören, die dürfen auch nicht hier stehen. Das ist auch eine Art Abgrenzung. Nun, aber wie genau stärkt jetzt das Abendmahl unseren Glauben? Was genau passiert da? Jesus hat hier gesagt, es ist ein Gedächtnismahl. Und es ist deutlich, das zerbrochene Brot steht für den gebrochenen Leib und der Wein für das geflossene Blut Christi. Aber über den genauen Zusammenhang zwischen Brot und Leib und Wein und Blut gibt es natürlich verschiedene Ansichten, verschiedene Deutungen. Und ich möchte euch die wichtigsten kurz vorstellen, damit ihr die Unterschiede kennt, damit ihr seht, ja, was macht das eigentlich als Besondere aus. Ich lese nochmal ab Vers 19. Jesus sagt, und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, jetzt kommt der entscheidende Vers, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Nun, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, heißt das jetzt wirklich, dass das Jesu Leib ist? Oder ist es nur ein Symbol? Also wie ist die Beziehung zwischen dem Brot und dem Leib Christi? Die römisch-katholische Kirche, die lehrt, dass es tatsächlich sich verwandelt in Christi Leib und Christi Blut. Diese Lehre nennt man Transsubstantiationslehre. Ich werde euch gleich erklären, warum das ein komisches Wort ist. Also während der katholische Priester die Worte spricht, dieser Wandlung, die Jesus hier spricht, gibt es dann einen besonderen Moment und dort, davon gehen die Katholiken aus, verwandelt sich das dann. Aber man sieht dann immer noch, es ist immer noch Brot und es ist immer noch Wein. Es steht dann, ist dann kein Stück Fleisch dort und Blut im Kelch. Und das ist so, weil die Lehre, dass die Transsubstantiationslehre sagt, es wird nur von der Substanz, vom Wesen her verändert, aber nicht vom äußeren Erscheinen. Das umgekehrte Beispiel ist zum Beispiel ist eine Kerze. Eine Kerze, Kerzenwachs, kann ich, sehen wir hier in einer festen Form, ich kann es aber auch flüssig machen. Und das hat eine ganz andere äußere Erscheinung, aber wir wissen, von der Substanz her ist es immer noch das Wachs. Und beim Abendmahl ist es jetzt genau umgekehrt. Es sieht äußerlich immer noch gleich aus, aber von der Substanz her ist es was anderes geworden. Wir sehen das Brot, es ist aber eigentlich der Leib Christi. Jedenfalls glauben das oder lehren das, lehrt das die katholische Kirche. Und jeder, der jetzt zum Abendmahl geht, hat tatsächlich diese leibliche Gemeinschaft mit Christus, weil er sein Leib ist. Und jedes Mal, wenn man das Abendmahl feiert, opfert man Christus neu. Es ist ja wieder sein Leib, es ist wieder sein Blut, was wieder neu geopfert wird. Jedes Mal Abendmahl feiern bedeutet in der katholischen Kirche, dass wieder ein Opfer für Sünde gebracht wird. Und deshalb braucht es in der katholischen Kirche einen Priester. Denn wenn es ein Opfer gibt, dann braucht es auch einen Priester. Man könnte zugespitzt sagen, ein Katholik geht zum Abendmahl und nimmt dort das Brot, Wein darf er meistens nicht zu sich nehmen, wie so ein Stückchen Medizin zum ewigen Leben. Ja, ich habe letzte Woche wieder gesündigt, aber jetzt gehe ich zum Abendmahl, jetzt nehme ich wieder das Stückchen Medizin und jetzt haben wir wieder das Opfer für diese Sünden gebracht, jetzt ist wieder alles gut. Und das, was Christus am Kreuz damals getan hat, das war sozusagen so der Generalablass für alle Sünden bisher, für meine Erbsünde. Die bin ich jetzt los, aber jetzt muss ich verschiedene Richtlinien einhalten. Taufe sowieso, Abendmahl, regelmäßig zur Beichte, verschiedene Gebete, der Herr sprechen und so weiter. Gute Taten und so weiter. Also das ist die Transsubstantiationslehre. Die Substanz wird transformiert, wird wirklich verändert. Nun, Luther und die Reformatoren haben sich gegen diesen Opfercharakter des Abendmahls gewendet. Ja, das war das Problem, wo sie sagten, nein, das Opfer hat Christus ein für alle Mal gebracht. Und dieses Opfer, was Christus gebracht hat, das Opfer gilt. Ja, sie haben das letzte Passamahl gefeiert, danach war Schluss damit, keine Opfer mehr. Christus war das allgenügsame Opfer. Und im Abendmahl werden wir daran erinnert, darauf hingewiesen. Aber Luther lehrte auch, dass wir im Abendmahl eine besondere leibliche Gemeinschaft mit Christus haben. Und die Lehre, die Luther dann vertritt oder die dann die Lutheraner dann daraus gemacht haben, ist die Konsubstantiationslehre. Das heißt übersetzt mit dem Wesen. Also Transsubstanz war die Transformation, die Verwandlung des Wesens, der Substanz. Und Luther sagt, nein, Brot und Wein bleibt Brot und Wein, es wird nicht verwandelt. Aber Christus ist leiblich doch mit dabei. Er ist in und bei und mit und unter dem Brot und dem Wein. Und die Lutheraner lehren das, weil sie sagen, Christus ist der immer noch der Menschengott, der Gott-Mensch. Er ist zwar in den Himmel gefahren, aber er ist gleichzeitig allgegenwärtig und er ist darum auch von seiner Leiblichkeit, von seiner Menschlichkeit allgegenwärtig und ganz besonders eben im Abendmahl, in Brot und Wein. Und dennoch sagt Luther, ja, Brot und Wein haben jetzt keine magische Bedeutung, sondern man braucht natürlich das Wort, das damit verkündigt wird, und man braucht den Glauben an dieses Wort. So, der nächste Kandidat ist dann Zwingli. Zwingli ging jetzt zur ganz anderen Seite. Er sagte, nein, also Opfercharakter schon gar nicht. Aber Luther, was du gemacht hast, was du sagst, dass da Jesus noch irgendwie leiblich mit dabei ist, auch nicht. Nein, Abendmahl, das ist reines Symbol. Da ist wirklich nur, das ist nur ein Bild, nur ein Symbol für Christus, mehr nicht. Ja, Abendmahl, das ist ausschließlich eine Gedächtnisfeier. Und danach kam Calvin, und Calvin ist der, der das reformierte Abendmahlsverständnis gründete, und das ist auch das Verständnis, was wir hier in unserer Gemeinde vertreten. Deshalb werde ich da jetzt etwas ausführlicher darauf eingehen, aber nicht so ausführlich, wie man es könnte, wie man es müsste. Im Heidelberger Katechismus sind das die Fragen 75 bis 82. 75 bis 82, also nicht 75 und 76, wie wir es immer am Abendmahl lesen, da kommt noch viel mehr. Und es dauert noch eine Weile, bis wir im Bekenntnisunterricht so weit gekommen sind. Deshalb lest es euch zu Hause vielleicht heute Nachmittag oder in der Woche nochmal durch, was da alles im Abendmahl steht, mit dem, was ihr jetzt hier schon gehört habt. Ist das dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefgreifender. Also Calvin, könnten wir so sagen, befindet sich mit seiner Deutung vom Abendmahl zwischen Zwingli und Luther. Für ihn hat das Abendmahl ähnlich wie die Taufe die Bedeutung eines Zeichens und eines Siegels. Zeichen und Siegel. Zeichen, das ist der Part Gedächtnismahl, das ist das, dass wir ein Zeichen haben für das, was Christus getan hat und uns daran erinnern. Siegel, das bedeutet eine Vergewisserung dessen, was Christus für uns getan hat. Ja, es wird uns nochmal versiegelt. Das, was damals geschehen hat, das gilt wirklich dir, heute und hier. Brot und Wein sind dabei gewisse Symbole für den Leib und das Blut Christi. Aber für Calvin ist Christus nicht leiblich in Brot und Wein gegenwärtig, so wie Luther das sagt, dass Christus irgendwie mit dabei ist, mit dem Wesen, mit der Substanz, sondern Calvin sagt, nein, er ist geistig gegenwärtig. Und darum haben wir im Abendmahl geistliche Gemeinschaft mit ihm, nicht leibliche Gemeinschaft mit ihm. Und die Begründung ist folgende, obwohl Christus sagt, das ist mein Leib, so ist es doch offensichtlich, dass Christus leiblich gerade noch vor ihnen saß. Er war noch nicht in den Himmel gefahren, er war noch nicht in der Art und Weise allgegenwärtig, er war Mensch. Und er sitzt leiblich vor ihnen und er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und so wird deutlich, ja, es sind gewisse Wahrzeichen, gewisse Symbole für ihn. Und später hat Christus mehrfach seinen Jüngern gesagt, ich werde nicht bei euch bleiben, ich werde von euch gehen. Ich werde nicht so in dieser Art und Weise leiblich bei euch sein, sondern ich gehe zu meinem Vater zurück, aber ich sende euch meinen Geist. Da kann man sicherlich noch viel mehr dazu sagen. Wie gesagt, schaut mal in den Heidelberger Katechismus rein. Jesus ist geistig gegenwärtig, haben geistliche Gemeinschaft mit ihm, das wird im Abendmahl symbolisiert, das wird aber auch uns eben wirklich zugesprochen. Ich lese jetzt doch nochmal ein Stück, Frage 75. Heißt es nicht allein mit gläubigen Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi anzunehmen und dadurch Vergebung der Sünden und ewiges Leben zu empfangen, sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib mehr und mehr vereinigt zu werden, sodass obgleich er im Himmel ist und wir auf Erden sind, wir dennoch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Ja, wir haben Gemeinschaft mit Christus, auch mit dem leiblichen Christus, aber durch den Geist. Erst im Himmel werden wir dann diese vollendete Gemeinschaft haben, wo wir mit ihm am Tisch sitzen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jesus spricht durch sein Wort und durch Brot und Wein zu uns. Und er spricht uns die Sündenvergebung und ewiges Leben zu. Und er spricht uns das zu, nicht weil wir jetzt gerade dieses Brot essen und den Wein trinken, sondern weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Frage 78 lese ich dazu nochmal ein Stück. So wie Brot und Wein das zeitliche Leben erhalten, so sind auch sein gekreuzigter Leib und sein vergossenes Blut die wahre Speise und der wahre Trank unserer Seele zum ewigen Leben. Darüber hinaus will er uns durch dieses sichtbare Zeichen und Siegel gewiss machen, dass wir so wahrhaftig durch die Wirkung des Heiligen Geistes an seinem wahren Leib und Blut Anteil bekommen, wie wir diese heiligen Zeichen mit unserem Mund zu seinem Gedächtnis empfangen. All sein Leiden und sein Gehorsam sind uns so gewiss zugeeignet, als hätten wir selbst in eigener Person das alles gelitten und vollbracht. Ja? So wie ihr das Stück Brot spürt und schmeckt, genauso sind wir wirklich mit Christus verbunden. Genauso gilt das, was er am Kreuz getan hat für uns. So haben wir den Geist und sind mit ihm verbunden. Das wird dadurch ausgedrückt. Und das entscheidende Wort Jesu bei der Einsetzung des Abendmahls lautet darum: für euch gegeben. Für euch gegeben. Christus hat sein Leben für uns gegeben. Bei dem Abendmahl wird uns das eben immer wieder neu zugesichert. Im Abendmahl wird uns diese unfassbare Liebe Gottes gezeigt. Paulus schreibt davon, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Das Problem der Sünde und das Problem der Vergebung der Sünde, die waren groß. Viel zu groß, als das hätten wir sie irgendwie lösen können. Aber Gottes Liebe war und ist größer. Und also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir das zusammenfassen wollen, das Abendmahl ist zuerst ein Zeichen für das, was Christus für uns getan hat. Ja, wir sollen dadurch daran gedenken und dadurch vom Gedenken zum Dank geführt werden. Es ist als zweites ein Siegel. Es stärkt unseren Glauben. Es vergewissert das, woran wir glauben. Ja, durch das Brot und durch den Wein weist uns der Heilige Geist auf das hin, was Christus für uns getan hat. Es ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Das ist vielleicht der dritte Punkt. Wir sind mit Christus und miteinander verbunden, so wie wir alle Anteil haben an dem einen Brot und an dem einen Kelch. Und viertens, es ist das Zeichen des neuen Bundes. Darauf möchte ich jetzt als letztes noch kurz eingehen. Jesus schloss durch seinen Tod den neuen Bund. Denn er sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Sein Leib wurde gebrochen, sein Blut ist geflossen und jetzt erklärt er, ja, dieses Werk bedeutet den neuen Bund. Weist auf den neuen Bund nicht nur hin, sondern das ist der neue Bund. Und in diesem Bund wird die große Verheißung des Alten Testaments erfüllt. Diese große Verheißung, die sich in der Bundesformel des Alten Bundes zusammenfassen lässt, wo Gott uns sagt, oder sein Volk sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und damit sagt Gott, ja, da gibt es eine Trennung. Die Sünde, die trennt uns. Wir sind nicht zusammen. Aber ich verheiße euch, wir werden irgendwann eine Gemeinschaft bilden. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und diese Verheißung ist erfüllt, weil Christus die Strafe für unsere Schuld getragen hat und weil Gott uns in ihm unsere Sünden vergeben hat. Jeremia hat über diesen neuen Bund verheißen: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Also nicht wie der Bund, der alte Bund, wo eigentlich dieses Problem immer noch da war. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Und jetzt kommt die Erklärung, warum? Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Wir brauchen keine weiteren Opfer. Christus hat dieses Opfer gebracht des neuen Bundes, wo Gott sagt, dadurch vergebe ich eure Sünden und ich werde nimmermehr an sie gedenken. Und Jesaja oder in Jesaja sagt Gott über Christus, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei meiner Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnen sollst, die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte jetzt mit euch nochmal das Lied singen, was wir auch das letzte Mal schon gesungen haben, als es um dieses Thema ging. Ein für alle Mal, da steht hinten auf dem Zettel drauf, weil es wirklich gut ausdrückt, dieses Opfer, was Christus gebracht hat und was ein für alle Mal für unsere Schuld ausreichend war.